wie wir gerade angefangen, suchen Sie sich ein Plätzchen. Hallo und herzlich willkommen zu Lina in Algebra. Schön, dass Sie da sind. Hallo, liebe Studis, die das Video angucken. Wir haben letzte Woche angefangen mit einem kleinen Crossover Richtung Analysis. Konkret haben wir die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung bewiesen. Da geht es darum, eine Ungleichung zu zeigen für Skalarprodukte. Haben wir gemacht, werden wir dann heute benutzen. Ich habe schon angekündigt, was da als nächstes kommt, nämlich dass wir uns eine Normfunktion anschauen. Und aus der Analysis kennen Sie das vielleicht schon in dem Stichwort normierte Räume. Möglicherweise, vielleicht haben Sie in der Schule auch schon sowas wie Betragsfunktionen sich angeguckt. Mit wie vielen Details weiß ich nicht, das klären wir gleich, denn wir brauchen dann so ein bisschen Analysiswissen oder auch Schulwissen, je nachdem. Aber gucken wir einfach, wie es weitergeht. Okay? Wir haben Voraussetzung 10. K ist ein Körper, R oder C, das ist diesmal ein bisschen konkreter. V ist ein endlich dimensionaler Vektorraum darüber. Und jetzt gucken wir uns eine Abbildung an, die N heißt und die wir auch tatsächlich mal anders schreiben, also nicht hochgestellt, so wie sonst meistens bei uns, sondern die kommt so von links. Die geht von dem Vektorraum V in die Menge der reellen Zahlen. Und so eine Abbildung heißt Normfunktion genau dann, wenn die folgenden drei Eigenschaften erfüllt sind, N1, N2, N3, für alle Vektoren V und G aus V und für alle skalare Lambda aus K. Nochmal zur Erinnerung, der Körper K ist R oder C. Die erste Eigenschaft sagt, dass die Werte unter der Normfunktion immer nicht negativ sind. Sie sind immer größer gleich 0. Und 0 werden sie genau dann, wenn der Vektor, den wir abbilden, der Nullvektor ist. Und das Ganze ergibt Sinn, weil die Normwerte in R liegen und in R haben wir ja eine Anordnung. Das heißt, sowas wie größer gleich 0 ist da auch tatsächlich sinnvoll. Wenn wir irgendeinen Körper hätten, dann wüssten wir ja nicht, was das bedeutet. N2, wenn wir einen Skalar haben, dann können wir den im Betrag rausziehen. Und da werden wir uns dann gleich überlegen müssen, was das bedeutet. Denn je nachdem, ob der Körper R oder C ist, müssen wir einmal kurz gucken, was bedeutet eigentlich die Betragsfunktion dort. Machen wir gleich. Und dann kommt die dritte Eigenschaft, N3. Das ist die sogenannte Dreiecksungleichung. Wir haben also keine Verträglichkeit mit der Summe im Allgemeinen, aber wir haben eine Abschätzung. Der Normwert einer Summe ist kleiner gleich der Summe der einzelnen Normwerte. Fühlt sich jetzt vielleicht ein bisschen seltsam an, weil wir normalerweise ja nicht mit Ungleichungen arbeiten. Man könnte auch sagen, gleich, ungleich, das sind doch bürgerliche Kategorien. Aber hier, das ist ein Crossover zur Analysis, da haben wir sowas. Und ein Beispiel hatten wir ja schon mit Cauchy-Schwarz. So, Notation. Klassischerweise schreibt man für eine Normfunktion senkrechte Striche oder auch Doppelstriche. Das ist eine der Standardnotationen, das heißt, die benutzen wir dann auch gleich. Und dann schreibt man den Vektor, der abgebildet wird, halt so dazwischen. Das werden wir also im nächsten Lemma übernehmen. Aber vorher sollten wir nochmal kurz überlegen, was die Betragsfunktion bedeutet. Ich nehme mal hier so einen Notizzettel. Wenn Lambda aus K ist und nach unserer Voraussetzung ist ja K gleich R oder K gleich C, was müssen wir uns denn dann darunter vorstellen? Wer hilft? In einem Fall ist es vielleicht klar, im anderen weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel Hintergrundwissen Sie haben. Da müssen Sie mir jetzt helfen. Eine, zwei, drei, okay. Ich vermute, dass sich das auf R bezieht. Ist das so? Vielleicht ja nicht nur. Wir gucken mal. Ich fange mal hier an.
Allgemein ist der Betrag der Distanz sozusagen zwischen der Nullpunkt und Lambda, wo Lambda steht, ist dann. Also.
Dafür braucht man dann halt eine Distanz, das heißt, da muss man definieren, was das ist.
Ja, also soll ich in R und dann in C definieren?
Also in R können wir sagen, da kennen wir eine Betragsfunktion, oder? Ja. Wer hat keine Vorstellung von der Betragsfunktion? Ah, okay, das heißt, für die reellen Zahlen sind wir sogar schon einverstanden. Möchten Sie jetzt weitermachen und was für C erklären?
Ich habe das nur in Analyse gemacht, aber das ist der Modul, also der Wurzel von der Imaginarteil von 2 plus der reellen
Zahlen. Ah, genau, schreiben wir gleich mal was auf. Wollten Sie das auch sagen?
Ich würde sagen, wenn C die komplexe Zahl A plus BI ist, dann ist der Abstand Wurzel aus Klammer auf, A Quadrat plus B Quadrat, Klammer zu.
Das, was gerade gesagt wurde, genau. Und Abstand ist auch wieder so ein Wort. Wir wissen nicht, was ein Abstand ist. Das heißt, man definiert das als Abstand oder man muss vorher wissen, was ein Abstand ist und dann kann man sagen, dass das so eine Funktion ist. Vorsicht! Es gibt nicht nur normierte Räume, es gibt auch metrische Räume. Metrik ist ein anderes Wort, was manche Leute für Abstand benutzen, aber das ist eben nicht immer der anschauliche Abstand. Wir müssen wirklich vorsichtig sein mit solchen Wörtern, denn die bedeuten anschaulich was, aber wir haben nicht alles davon auch sauber mathematisch definiert. Das gebe ich Ihnen nur als Warnung. Wir können da gerne, wenn Sie das wollen, in Podcast-Folgen oder am Ende der Vorlesung Bezüge herstellen, die die Anschauung nochmal mit den abstrakten Begriffen zusammenbringen, aber für den Moment möchte ich einfach warnen, davor Begriffe wie Abstand einfach so zu benutzen und zu erwarten, dass wir alle wissen, was es heißt. Denn in Wirklichkeit wissen wir es nicht. Okay, aber Sie haben jetzt quasi anschaulich mit dem Abstand, was auch immer das heißt, in der gaußschen Zahlenebene argumentiert und haben erklärt, wie man den ausrechnet. Realteil zum Quadrat plus Imaginärteil zum Quadrat und die Wurzel aus der Suche. Okay, Sie hatten sich auch gemeldet. War das auch das, was Sie im Sinn hatten? Dann schreiben wir es jetzt einmal auf. Also hier in R. Nein, ich schreibe es nicht hin. Ich finde das blöd. Ich sage Quadratfunktion in R. Weil da niemand sich beschwert hat. Und in C sei Lambda A plus B, I, wobei A, B, Zahlen sind. Dann ist der Betrag von Lambda definiert als die Wurzel aus A Quadrat plus B. Und wir überlegen kurz, warum alles sinnvoll ist, was da steht. Realteil zum Quadrat ist nicht negativ, Imaginärteil zum Quadrat ist nicht negativ, die Summe ist nicht negativ. Daraus können wir also im Körper der reellen Zahlen die Wurzel ziehen. Wurde die Wurzelfunktion schon irgendwo ordentlich behandelt? In der Analysisvorlesung? Oder greifen wir jetzt auf Schulwissen zurück? Was machen wir? Wir brauchen also Sachen wie, für jede nicht negative reelle Zahl ist eine Wurzel definiert. Und nachher kommt der Fall von Wurzeln aus Quadraten, also Sachen, die wie ein Quadrat aussehen. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir uns auch alle daran erinnern, was für Eigenschaften die Wurzelfunktion hat. Denn Werte der Wurzelfunktion sind auch immer nicht negativ. So, da sind auch so ein paar Fallstricke vielleicht. Oder ich sag mal, ich werde auf Standardfehler hinweisen, die da oft gemacht werden. Aber wichtig war mir erstmal, dass wir klären, was unter diesen Senkrechtstrichen, also unter dem Betrag von Lambda zu verstehen ist. Denn wenn K irgendein Körper ist, dann wissen wir nicht, was die Betragsfunktion für eine Funktion ist. Und ich möchte nochmal daran erinnern, vieles von dem, was wir machen, machen wir über ganz abstrakten Körpern, da haben wir keine Anschauung, wir wissen nicht, was die sind. Und dann dürfen wir eben nicht davon ausgehen, dass sowas wie Abstand oder Betrag oder so irgendwie so definiert ist, wie wir das anschaulich kennen. Warnhinweis, Warnhinweis, rot, blinkend, leuchtend. Wenn Sie ihn hilft mit Glitzer, ist mir egal. Aber bitte da an der Stelle keine von diesen Standardfehlern machen. Wir sind jetzt schon ein bisschen weiter, wir können solche Standardfehler vermeiden. Damit haben wir dann alles abgedeckt, was in N1 bis N3 steht und haben gesehen, dass das alles sinnvoll ist. Das sind jetzt alles Dinge, die wir irgendwie mit unseren Konzepten in Einklang bringen können. Die Notation habe ich schon erklärt. Und natürlich kann man das dann, wenn man will, verallgemeinern auf andere Körper in dem Moment, wo man da so einen Betrag definiert hat. Dann könnte man das Konzept noch weiter verallgemeinern. Das war eine Bemerkung, die ich noch machen wollte. Und dann können wir eigentlich direkt zum nächsten Lemma gehen. Und das ist jetzt so ein Klassiker, wie man zwischen Skalarprodukten und Normfunktionen hin und her gehen kann. Wir gucken uns jetzt die Einrichtung an. Fangen also mit einem Skalarprodukt an, mit unseren Standardvoraussetzungen. Der Körper ist also R oder C. Und jetzt definieren wir etwas, von dem wir zeigen wollen, dass es eine Normfunktion ist. Das Ding heißt jetzt einfach Doppelsenkrechtbalken. Eine bessere Bezeichnung fällt mir gerade nicht ein, also werde ich die nehmen. Für jeden Vektor V aus V ist Doppelsenkrechtbalken von V definiert als Wurzel aus dem Formwert von V mit sich selbst. Und wieder müssen wir gleich erstmal klären, warum das sinnvoll ist. Aber auf jeden Fall behaupten wir in diesem Lemma, dass dadurch eine Normfunktion definiert wird. Also eine Abbildung von V nach R, die die Eigenschaften in 1 bis N3 erfüllt. Und das ist eine Standardkonstruktion. Ob Sie das in der Analyse schon gesehen haben, weiß ich nicht. Aber vielleicht kommt das da irgendwann oder in der Geometrievorlesung. Das ist die von dem Skalarprodukt F induzierte Norm auf dem Raum. Das ist also eine Möglichkeit, einen normierten Raum zu kriegen. Gucken wir uns das an, oder? Fragen, Beschwerden, Antworten, Wünsche? Gut. Dann los. Ich gehe mal auf die andere Seite zum Beweisen. Da ist die Tafel. Okay. Überlegen wir kurz, warum das sinnvoll ist, was da alles steht. F ist ja ein Skalarprodukt und das heißt, dass die Formwerte von einem Vektor mit sich selber immer im Körper der reellen Zahlen landen und dass sie nicht negativ sind. Das heißt also, für jeden Vektor V aus V ist F von V, V überhaupt erstmal eine reelle Zahl und nicht negativ und deswegen können wir überhaupt die Wurzel daraus ziehen und das ist was Wohldefiniertes. Ansonsten wäre ja gar nicht klar, was die Abbildungsforschung bedeutet. Okay? Erstmal, jetzt wo wir das Gefühl haben, wir verstehen, was da passiert, können wir anfangen loszurechnen und uns einfach auf diese Eigenschaften in 1 bis N3 konzentrieren. Ich schreibe einfach mal nur dazu, dass die Abbildung wohl definiert ist, das heißt, da passiert nichts Verbotenes oder was Undefiniertes und dass sie auch tatsächlich von V nach R abbildet, denn das Bild der Wurzelfunktion, wenn wir in R beginnen, liegt in R. Doppelsenkrechtstrichpunkt. Die ist wohl definiert. Und Bilder von V nach R ab. Tatsächlich könnte man sogar den Bildbereich noch weiter einschränken, aber ich muss es nicht, also mache ich es nicht. Also kommen jetzt die Eigenschaften in 1 bis N3. Dafür brauchen wir Notation. Thank you. wieder das F-Skalarprodukt ist. Der einzige Vektor, der auf sich selbst denkt, steht, ist der Null. Schreiben wir dazu, weil ich das jetzt so oft benutzt habe, denn F ist ein Skalarprodukt.
Siehe Schmierzettel. dass hier unten, ich schreibe einen Zwischenschritt. Ich schreibe mal hin.
Stimmen die überein bis auf komplexe Konjugationen. Das können wir dann da gleich auch noch reinwerfen. Genau. So, im Fall K gleich R ist das Sigma ja einfach die identische Abbildung. Auf der linken Seite steht also F von V, B zum Quadrat. Und die Ungleichung sagt dann, das ist die rechte Seite, dass das kleiner gleich f von v, v mal f von b, b ist. Und wenn ich dann das so mache wie oben, dann ist das Normwert von v zum Quadrat, na, ich sage jetzt schon Normwert, obwohl wir noch nicht fertig sind mit dem Beweis, aber sehen Sie es mir nach, mal Normwert von b zum Quadrat. Das haben wir in dem Fall raus. Ja, und dann können wir mal gucken, wenn dieses Quadrat kleiner gleich dem Produkt dieser Quadrate ist, dann folgt daraus, denn hier auf der rechten Seite haben wir ein nicht negatives Zeug. Deswegen müssen wir nur auf der linken Seite ans Vorzeichen denken und hier steht kleiner gleich. Also es ist in jedem Fall okay. Da behaupte ich mal, dass es das an der Formwert von V mit B kleiner gleich Normwert von V mal Normwert von B ist. Kann man gleich da oben einsetzen? Will ich das direkt machen? Ja, ach, dann schreibe ich es einmal hin. Und dann machen wir gleich den Fall K gleich 10. Insgesamt ist alles okay. Jetzt schreibe ich ein bisschen Zeug von oben ab, aber nicht alles. Normwert von V plus B zum Quadrat ist dann bla 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 gleich Normwert von V zum Quadrat plus 2 mal f von v, b. Hier habe ich jetzt reingesteckt, dass im Fall k gleich r die Form symmetrisch ist. Und dann kann ich den Mittelteil zusammenfassen dazu. Und dann, was mache ich dann? Dann ist das kleiner gleich. Ich kann jetzt ja hier dieses f von v, b hier abschätzen nach oben. Zweimal Normwert von v mal Normwert von b, da habe ich das da oben eingesetzt. Plus Normwert von b zum Quadrat. Und jetzt könnte man da sogar noch eine binomische Formel draufwerfen. Damit ist dann tatsächlich wieder mit dem gleichen Argument von vorher, weil die alle nicht negativ sind, das ohne das Quadrat kleiner gleich dem ohne das Quadrat. So, das war die Dreiecksgleichung im Fall, wo der Körper R ist. Ist nicht viel passiert, da einfach Cauchy Schwarz benutzt und hier so eingesetzt. Und das haben wir dann ganz schön, wie man das am Ende zusammenfassen kann. Jetzt kommt der zweite Fall. Jetzt der C. Gucken wir mal, was da passiert. Ja, gleiche Idee. Wir beginnen wieder mit der Ungleichung von oben und gucken, ob wir da irgendwas geschickt einsetzen können. Diesmal haben wir eine Teilsymmetrie. Diesmal müssen wir darauf achten, dass wir den Körperautomorphismus mit benutzen, also komplexe Konjugation. Und da, ja, im Prinzip brauche ich nochmal eine Nebenrechnung, glaube ich, weil das wieder was ist, wo ich mir vorstellen kann, dass manche von Ihnen das einfach wissen oder einfach sehen und manche aber vielleicht nicht. Also gucken wir mal. Ich möchte was für alle komplexen Zahlen beweisen. Ich nehme jetzt irgendeine. Vorhin haben wir ja so eine komplexe Zahl mit ihrem komplex konjugierten multiplizieren und haben geguckt, was passiert. Jetzt möchte ich addieren und gucken, was passiert. Denn das ist ja das, was da oben passiert, oder? Es passiert gerade sehr viel. Es geschieht Folgendes. Wir beobachten Folgendes. Hier unterscheiden sich ja diese beiden Formwerte nur dadurch, dass der eine das komplex konjugierte des anderen ist. Das heißt, wir haben da oben in dieser Gleichung die, genau die Situation stehen, dass man da eine komplexe Zahl hat und ihr komplex konjugiert ist, sodass man die Summe bildet. Okay, vorhin waren die Zahlen gleich, deswegen
deswegen war es einfach zweimal das. Und dann haben wir das hier eingesetzt. Aber jetzt haben wir eine komplexe Zahl plus ihr komplex konjugiertes. Und wir gucken einmal in der Nebenrechnung, was da passiert. Denn wir brauchen wieder irgendeine Abschätzung. Naja. Und
jetzt diesmal hier unter der Wurzel das nach oben abschätzen durch f von v, v mal f von w, w. Aber Moment, dann steht hier so ein Produkt unter der Wurzel, das verträgt sich mit der Wurzel und die einzelnen Wurzeln sind doch einfach der Normwert von v oder der Normwert von w. Also kann ich das doch jetzt insgesamt ersetzen durch Normwert von v zum Quadrat plus 2 mal Cauchy schwarz und Normfunktion einsetzen. Ob ich da alle Rechenregeln verstanden habe und wir sind mir generell noch so ein bisschen unheimlich. Erstens sind sie guter Gesellschaft, wenn sie historisch gucken, woher die kommen. Ja, die das war damals den Leuten unheimlich mit den komplexen Zahlen. Deswegen kann ich verstehen, wenn einem das erstmal so geht. Aber da die sich für so viele Sachen als Beispiel so gut eignen und da es auch so, also auch relevant ist für den Schulstoff, hat Thema Zahlbereichserweiterung und da es auch in der Algebra Spezialisierung gibt, bei denen die komplexen Zahlen dann eine Rolle spielen, möchte ich Sie ermutigen, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn Sie das nicht alleine tun möchten, dann lassen Sie es mich wissen. Ich habe schon länger diese Idee, dass ich eigentlich mal so eine Podcast-Serie mit Arbeitsblatt oder einen extra kleinen Workshop oder keine Ahnung, irgendwas Lustiges machen möchte, einfach nur zu den komplexen Zahlen, um mal zu erzählen, okay, daher kommen die, das sind die analytischen Eigenschaften, das sind die algebraischen Eigenschaften, hier gibt es ein paar interessante Verknüpfungen, da ist noch ein bisschen geometrisches Zeug und dann kommt natürlich der erwartbare Teaser in Richtung, diese Spezialvorlesungen befassen sich irgendwie damit, natürlich der Algebra ist erkannt. Wenn Sie das gut finden, lassen Sie es mich wissen, denn dann ist es für mich Motivation, sowas wirklich mal zu machen. Bisher ist es nur so eine Schnapsidee. Dann gucken wir mal weiter. Haben Sie noch Fragen zum Thema Normfunktionen, induzierte Normen? Denn für mich ist der Ausflug dann jetzt erstmal beendet. Jetzt kehren wir zurück. Lernen das nächste Konzept kennen und argumentieren wir algebraischer. Oh, erstmal keine Fragen. Dann gehen wir jetzt in Richtung der adjungierten Abbildung. Ich habe noch so eine Bemerkung gemacht nach dem Motto, ja, in der Analysis kann man sich jetzt Normfunktionen noch unter anderen Gesichtspunkten angucken. Das will ich jetzt überhaupt nicht vertiefen, sondern ich möchte mir mit Ihnen das nächste Lemma angucken, Lemma 12.5. Dazu müssen wir uns an ein paar Dinge erinnern. Erinnerung 1, was waren nochmal Vektorraumhomomorphismen? Okay, ist nicht ganz ernst gemeint. Erinnerung 2, was war nochmal der Dualraum? Das ist, glaube ich, wichtiger, denn den Dualraum haben wir jetzt zwischendurch nicht gesehen. Der war aber in Kapitel 11 schon mal wichtig und er kommt jetzt wieder. Er hat hier seinen Auftritt nochmal im Rahmen der adjungierten Abbildung. Der Dualraum ist der Raum der Homomorphismen von V in den Körper K. Wenn wir jetzt unsere Standardvoraussetzung haben und den Dualraum V Stern mit ins Boot nehmen und dann mit einer Abbildung aus V Stern anfangen, dann können wir bezüglich eines Skalarproduktes F auf V Folgendes tun. Wir können genau einen Vektor U finden aus V, genau einen, also wenn man mit Alpha anfängt und mit einem Skalarprodukt F, diese beiden Sachen müssen fest sein, dann findet man genau einen Vektor U, der folgende Eigenschaft hat. Man kann die Bilder von Alpha beschreiben, indem man das Skalarprodukt mit diesem festen Vektor U benutzt. Explizit ausgedrückt, für jeden Vektor V aus V ist das Bild unter Alpha dasselbe, als wenn man den Formwert von V ausrechnet mit dem festen Vektor U. So, das ist also nochmal so eine Brücke zwischen Homomorphismen und Werten eines Skalarprodukts. Und vielleicht darf ich noch eine Erinnerung loswerden an Kapitel 11. Da hatten wir diese interessanten Abbildungen Phi und Psi. Erinnern Sie sich? Ich hoffe, es hat Sie nicht zu sehr traumatisiert. Das waren diese Abbildungen, bei denen wir auch Vektoren festgelassen haben, vorne bzw. hinten, beim Ausrechnen einer Form und nur die andere Stelle war variabel und dann haben wir Abbildungen definiert, die nur da eingesetzt wird. Und die andere Stelle war schon fest. Wissen Sie noch? Kapitel 11, Phi und Psi. Das sieht doch irgendwie genauso aus. Das heißt, das ist der Schlüssel, um dieses Lemma zu bereiten. Und warum wir das brauchen, wird dann später deutlich. Wir sind jetzt quasi auf dem Weg dahin, die adjungierte Abbildung zu definieren. Und den Satz möchte ich noch nicht haben. Ich muss auch noch nicht wischen, also machen wir einfach fröhlich weiter und beweisen Lemma 12.5. Und was ich hier benutzt habe, ist, dass f regulär ist. Und f ist deshalb regulär, weil alle Skalarprodukte regulär sind. Hier benutzen wir also die Voraussetzung, dass f ein Skalarprodukt ist. Ich schalte jetzt meine Kamera dazu. Und in dem Lemma, auf das ich mich gerade bezogen habe, LL, da ist in Teil B diese Voraussetzung explizit da, dass die Form regulär sein muss. Das ist einer der Gründe, weshalb ich das hier nochmal erwähne. Was nützt uns das? Naja, dieses U, was wir da basteln wollen, das sagt uns ja, wie wir Bilder unter Alpha ausrechnen können. Es hat also offensichtlich mit dem Alpha was zu tun. Und Alpha ist ein Element des Dualraums, kann also als Linearkonvention in Basisvektoren aus V-Sternen dargestellt werden. Und das tun wir. Und das wird uns helfen, das U zu definieren. Die Idee ist also jetzt, für Alpha eine Linearkonvention hinzuschreiben in V-Sternen mit den Basisabbildungen PD1 bis PDN. Und dann werden die Skalare aus dieser Skalarkombination uns helfen, das U zu finden. Das ist der Plan. Und diese Skalare heißen jetzt Delta 1 bis Delta n. Thank you. Wirklichkeit nur noch das Delta-Chronische. Also Delta 1 mal f von v von 1 und weiter bis hin zu Delta n mal f von v von f. So, wie war das nochmal mit den Phis? Die Abbildung phi irgendwas nimmt f, nimmt den Vektor, der abgebildet wird, und an die zweite Stelle kommt das irgendwas. Der Vektor v in Form ist immer derselbe, der wird also immer abgebildet. Und die Phis hängen davon ab, was in der zweiten Stelle steht. Das sind dann halt b1 bis bn. Wenn ich jetzt also vorne einmal genauer gucke, dann ist dasselbe wie Delta 1 mal v abgebildet mit phi b1. Oder? Okay, dann mache ich das jetzt einfach in jedem Schritt und schreibe das hin. Delta 1 mal v phi b1 und weiter Delta n mal v phi bn. Kann ich da noch irgendwas zusammenfassen? Ja. Warum Homomorphismen ist es doch immer so, dass wenn das ein Skalar da vorne steht, dass man den auch vor den Homomorphismus setzen kann als Skalar? Also ist das v Delta 1 mal phi b1 plus und so weiter v Delta n mal phi bn. Und jetzt kommt, dass man Homomorphismen ja auch aufsummieren kann. Und wenn man das macht, dann bildet man ab und man summiert die Bilder. Das ist also nichts anderes als v abgebildet mit Delta 1 mal phi b1 und so weiter Delta n mal phi bn. Und wenn ich v damit abbilde, dann steht doch irgendwo da oben. Hier steht, was Alpha ist. Alpha ist genau diese Summe aus den Phis mit den Deltas davor als Koeffizienten. Das ist genau das. Das ist also v hoch Alpha. Und ehrlich gesagt finde ich das didaktisch gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, was Sie sagen, aber ich fand es jetzt eigentlich nicht so blöd, mit f anzufangen. Und dann hier hinten bei v Alpha rausgekommen. Man hätte es aber auch andersrum machen können. Wenn ich v hoch Alpha hingeschrieben hätte, hätte ich für Alpha das eingesetzt. Dann hätte ich halt nach und nach alles aufgelöst und dann wäre ich irgendwann auch bei f rausgekommen. So. Sehe ich jetzt gerade nicht, ob die eine oder andere Bahn gar nicht vorträglich. Aber so oder so sind wir fertig. Wir haben jetzt ein U gefunden, was es tut. Die Frage ist noch, warum das eindeutig ist. Da können wir kurz drüber reden, aber ich schreibe da noch was hin. Gibt es bisher Fragen? Was soll ich nochmal erklären? Was ging zu schnell? Okay, zur Eindeutigkeit. Wir haben jetzt ja einfach irgend so ein U hingeschrieben und haben gesehen, dass es das tut.
Ja. Gehen Sie nochmal ganz kurz den Schritt von der letzten Zeile ganz vorne erklären.
Das da?
Ja, also, ja.
Okay, ich mache dann quasi einen Schritt ganz ausführlich. Ich möchte von diesem Summanden zu diesem Summanden kommen. Okay. Hier steht in der zweiten Komponente ein Skalar und wenn ich den nach vorne ziehe, raus aus der Form, dann muss ich nochmal Sigma anwenden. Das heißt, dann steht da Delta 1 hoch Sigma, nochmal hoch Sigma, mal f von v, b1. Ja, ein Sigma steht da schon. Und wenn ich das jetzt noch rausziehe, kommt noch eins dazu, wegen der 2 in der zweiten Komponente.
Ja, okay.
Und dann habe ich halt Sigma und nochmal Sigma und dann habe ich es. Ja? Okay. Danke für Ihre Frage. Das U, das es da jetzt tut, also manchmal ist es ja so, dass man an der Konstruktion sieht, dass es eindeutig bestimmt ist. Aber hier finde ich das nicht so klar. Warum soll das nicht auch noch mit irgendwelchen anderen Kanalen tun? Also gucken wir mal, was wir haben, wenn wir noch einen U' aus V finden, was es eben auch tut. Thank you. dass dann diese Apparition die bijektiv ist. Das heißt, wenn diese Abbildungen gleich sind, dann müssen U und U' der gleiche Vektor sein.
Für alle ist dann das, also das und mit
Lemma, das ist wieder dieses berühmte Lemma, Helf, Teil B. Da folgt gleich U' und wieder benutze ich das Skalarprodukt regulär sind. Das steckt hier die ganze Zeit im Hintergrund drin. Na, jetzt muss ich aber mal wischen. Und während ich wische, können Sie schon mal Satz 12.6 auf sich wirken lassen. Da gibt es nämlich einiges zu gucken und zu lesen. Werfen wir da mal einen Blick drauf. So, Satz 12.6 definiert die adjungierte Abbildung. Das steht da noch nicht, das kommt später, aber sage Ihnen das jetzt einfach schon mal. So, Voraussetzungen wie immer, bla bla bla. Jetzt nehmen wir noch einen weiteren Vektorraum her, W, über den gleichen Körper K. Und jetzt haben wir zwei Skalarprodukte. Ein Skalarprodukt F auf V und ein Skalarprodukt G auf W. Dann kommt in diese Gemengelage ein Homomorphismus Phi von V nach W. Und jetzt wollen wir die zu Phi adjungierte Abbildung finden, so heißt das später. Und dieser Satz klärt, dass es sowas gibt und dass es auch was Wohldefiniertes ist, nach dem Motto, zu jedem solchen Phi gibt es auch wirklich nur eine in diesem Sinne dazu adjungierte Abbildung. Das heißt, man kann der wieder Namen geben. Und diese Abbildung nenne ich hier Beta, die geht in die andere Richtung, also von W nach V. Und die definierende Eigenschaft ist folgende. Für alle V aus V und für alle W aus W soll gelten, dass egal ist, ob ich den Formwert für F von V und von W Beta ausrechne oder ob ich den Formwert für G von V Phi und W ausrechne. Das ist so ein bisschen seltsam. Also auf der einen Seite hat man F. Und da hat man V und das Bild von W, das heißt, man rechnet irgendwas im Vektorraum V aus. Auf der anderen Seite hat man die Form G und man hat da zwei Vektoren aus W, nämlich V Phi und W, und rechnet halt da den Formwert aus. Und die Beziehung zwischen F, G, Phi und Beta ist so, dass diese Gleichung immer gilt. Und ich sehe in einigen Gesichtern so ein wieso? Ja, das ist in Ordnung. Wir werden später sehen, an welchen Stellen das eine interessante Eigenschaft ist. Vor allem in dem Spezialfall, dass V und B gleich sind und dass man eben doch wieder nur ein Skalarprodukt hat, aber da kommen wir dann später zu. Jetzt erstmal zeigen wir das, was wir jetzt gerade wirklich zeigen können, so allgemein wie es im Moment geht. Das ist Satz 12.6 und später gucken wir dann, was hat das für Anwendungen, wo spielt das eine Rolle und was ist in dem Spezialfall. Sie verdauen das jetzt kurz, atmen einmal tief durch und ich wische die Tafel. Und dann beweise ich es. 5. Ich möchte also jetzt anfangen mit irgendeinem Vektor U aus B, aus dem zweiten Vektorraum. Ich möchte dann den Umweg über Lemma 12,5 gehen. Das heißt, ich suche jetzt etwas, was für jedes Element des Dualraums mit diesem speziellen Vektor da halt was mit den Formwerten zu tun hat. Und dann benutze ich das sozusagen zweimal, einmal für F und einmal für G. Und auf die Art und Weise kriege ich dann die Brücke hin, die am Ende zu dieser Gleichung führt. Also so finden wir so ein Wetter, mit dem dann diese Gleichung erfüllt ist. Das ist quasi die Idee. Wir wollen Lemma 12,5 benutzen und die Idee, eine Verbindung zu finden zwischen Elementen des Dualraums und Formwerten. Und das wird dann das, was uns ermöglicht, dieses Wetter zu definieren. Nur damit Sie irgendwie wissen, wohin die Reise geht. Und ich möchte jetzt gleich Notation einführen für alle Vektoren aus W, aber ich fange erstmal mit einem Vektor an, um quasi die Idee einmal mit Ihnen gemeinsam zu besprechen. Zuerst halt also U aus W fest. Wir machen uns an einem Vektor klar und dann geht es damit weiter. So. Für diesen festen Vektor U aus W können wir jetzt ein Element des Dualraums angucken, und zwar aus V-Stern. Wenn ich Elemente aus dem Vektorraum V mit etwas aus V-Stern abbilde, lande ich ja in K. Wenn ich Formwerte ausrechne, und zwar egal ob für F oder für G, lande ich auch in K. Deswegen ergibt das, was ich gleich hinschreibe, Sinn, auch wenn man sich vielleicht erstmal wundert, und ich habe mich gerade auch sehr gewundert, dass ich den Dualraum von V betrachte und nicht den von B. Vielleicht denkt man jetzt, man muss den von B benutzen. Nee, wir bleiben mal kurz bei V-Stern. Und da alles im Körper K landet, kommt das hin. Ich möchte jetzt Alpha aus V-Stern so hernehmen, dass mit diesem festen U aus B für alle Vektoren gilt,
eindeutig bestimmt
diese Eindeutigkeit. Die haben ja nicht umsonst mitgewiesen.
Wenn wir mit einem Vektor U in B starten, dann wird da zwangsläufig irgend so ein Alpha rauskommen aus Hauptstern. Und zu diesem Alpha gibt es einen eindeutig bestimmten Vektor W, der irgendwas tut.
Dieses W ist also, wenn man mit U anfängt, eindeutig bestimmt. Das hängt in eindeutiger Weise von U ab. Ich könnte also jetzt jeden Vektor U aus W diesen eindeutig auszufindenden Vektor W aus V zuweisen und da würde eine Abbildung rauskommen. Deswegen muss man unterwegs immer gucken, ist alles eindeutig, denn sonst wird es ja keine Abbildung. Und das ist ein Kandidat für eine Abbildung von W nach V. Wir wollen eine Abbildung von W nach V finden mit irgendwelchen Eigenschaften. Und das ist erstmal eine. Ob das ein Homomorphismus ist, ob dann all das stimmt, was da steht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber erstmal haben wir eine Idee. Okay? Also schreiben wir es doch mal ordentlich als Abbildungsvorschrift hin. Und deswegen heißt das schon Wetter, weil wir optimistisch sind und glauben, dass es klappt. Genau das dahin geschrieben haben, was wir vorher konstruiert haben. Also gucken wir mal.
Ich fange mit einem Vektor U aus W an. Ich definiere dazu passend ein Alpha, aber das ist nur eine Hilfe. Das Alpha brauche ich später nicht mehr. Das Alpha erfüllt das. Und dann suche ich mir dazu einen eindeutig bestimmten Vektor in V, der diese Gleichung erfüllt. Und wenn ich jetzt das V Alpha wieder weglasse, denn das war ja nur eine Brücke, dann steht da, f von v, diesen gefundenen Vektor, ist das gleiche wie g von vp, u mit dem ursprünglichen u. Und der neu gefundene Vektor soll ja das Bild sein, deswegen nenne ich den jetzt u beta. Und das ist die definierende Gleichung von u beta. Jetzt habe ich einfach nur das Alpha weggelassen, diesen Zwischenschritt, und habe direkt die Definition geschrieben. Ha. Und dass das irgendwie gut sein könnte, das sehen wir schon, wenn wir vergleichen damit, was wir zeigen wollen. Das hat nämlich schon genau die richtige Form. Aber warum sollte das, was wir da gebastelt haben, ein Homomorphismus sein? Das ist, glaube ich, erstmal nicht klar. Und da müssen wir jetzt nochmal kurz arbeiten.
Ich gucke mal, ob wir das Alpha da zwischendurch brauchen beim Rechnen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich fand es eigentlich clever, jetzt das Vektor dazu. Ja, ich riskiere es. Wir versuchen das so. Wir versuchen das ohne Alpha. Denn ansonsten muss ich dann wieder für jeden Vektor eine Notation für das Alpha einführen. Und wenn das ohne geht, ist es besser, oder? Also, mutig los. Wir zeigen, denn die Gleichung steht schon da. Bleibt nur zu zeigen, weil wir jetzt so mutig sind, dass Beta ein Homomorphismus ist von B nach V. Ja, das können wir, oder? Homomorphismus, das haben wir jetzt ja jahrelang geübt. Und wir machen es auch wirklich zu Fuß. Wir rechnen zu Fuß die Homomorphie-Eigenschaft nach, also die Verträglichkeit mit der Summe und mit der Skalarmultiplikation. Und das machen wir, indem wir uns Vektoren hernehmen. Sein, wie heißen sie? Da ich die jetzt mal U genannt habe, aus Gründen, die ich selber gar nicht mehr verstehe, bleibe ich mal bei U. 1, 2, W, dann brauchen wir das Skalarm aus K. Und dann arbeiten wir los. Ich möchte zeigen, ach genau, hier kommt so ein Trick, vielleicht mache ich mal ein Kästchen für die Homomorphie-Eigenschaft. Sachen gleich sind, nur weil sie unter F mit jedem Vektor V das gleiche Bild liefern. Aber F ist regulär. Und deswegen reicht das. Denn wenn diese Formwerte immer gleich sind, dann kann man jetzt BF1 benutzen und dann kommt man drauf, dass dieser Vektor minus dieser Vektor der Nullvektor sein muss. So, das ist der Witz. Das heißt, ich benutze diesen Kunstgriff und die Tatsache, dass F regulär ist, um die Homomorphie-Eigenschaft zurückzuführen auf eine Gleichung mit den Skalarprojekten. Das gleiche kann man auch mit Skalaren machen, also nicht nur mit der Summe. Und das ist ein wichtiger Kunstgriff, den werden wir noch häufiger benutzen. Ja.
Was bedeutet das nochmal, dass F regulär ist?
Regulär heißt, dass der einzige Vektor, der mit allem den Formwert 0 hat, der Nullvektor ist. Und diese Gleichung, wenn Sie sich die angucken und BLF1 benutzen, dann sehen Sie ja, dass dieser Vektor und dieser Vektor auf jedem V aus V den gleichen Formwert liefert. Das heißt, die Differenz liefert dann mit allen Vektoren den Formwert 0. Und der einzige Vektor, der mit allen Vektoren den Formwert 0 liefert, ist der Nullvektor. Also muss die Differenz der beiden der Nullvektor sein, also sind die Vektoren gleich. Das ist meine Argumentationskette. Und die Regularität liefert das Ziel. Okay, Kunstgriff. Merken, merken, merken. Genauso kann man es gerade vielfach machen wir gleich. Wir fangen jetzt mal an. Das ist nämlich der Grund, warum ich mich jetzt darauf konzentriere, sowas anzugucken. Also immer direkt irgendwas bei F einzusetzen und warum ich nicht mit so einer Aussage hier links oder rechts beginne. Das würde man ja sonst machen, ne? Würden Sie erwarten eigentlich bei der Homomorphie-Eigenschaft, dass ich anfange mit U1 plus U2 hoch Beta. Mache ich jetzt nicht.
Lambda Sigma mal G von Vphi
Jetzt habe ich hier einen Term stehen, auf den ich wieder die Definition von Lambda anwenden kann. Lambda Sigma lasse ich einfach in Ruhe. Dann steht da F von V U1 Beta. Oh ja, jetzt ist alles gut. Denn das Lambda soll ja wieder in die zweite Komponente und wenn ich das da reinschreibe, geht das Sigma wieder weg, weil ich ja wieder BLF2 benutze. Alles in Ordnung, alles habe ich gemacht. Dann steht da F von V, Lambda, Maße 1, Beta. Also ist U1, also ist Lambda mal 1 in Klammern Beta, das gleiche wie Lambda mal U1 und Beta. Und das ist der zweite Teil der Homomorphie-Eigenschaft. Wir machen es gar nicht mehr so oft, dass wir die so zu Fuß nachrechnen, aber hier war es nochmal nötig. Holla. Okay, was haben wir getan? Ziel war, eine Abbildung zu finden von B nach V, die ein Homomorphismus ist und die diese komische Rechenregel erfüllt für F und G, die da im Satz steht. Und der Kunstgriff war, Lemma 12.5 zu benutzen. Wir haben also ausgehend von Vektoren aus B diese Geschichte mit dem Dualraum benutzt, dann Lemma 12.5 und auf die Art und Weise konnten wir jedem Vektor aus B einen eindeutig bestimmten Vektor aus V zuweisen, sodass diese Rechenregel, die wir haben wollen, automatisch erfüllt ist. Einfach durch Lemma 12.5. Und dann haben wir gesagt, okay, das wird unsere Abbildungsvorschrift und die Rechenregel für Binärform und die Regularität von F und die Definition liefern uns die Homomorphie-Eigenschaft. Das passt alles so zusammen, als wärst du gedacht. Und damit haben wir jetzt den Grundstein gelegt für die Definition der atomierten Abbildung. Das kommt als nächstes. Und da steht es auch schon. Ups, so. Voraussetzung wie immer. Neben V soll jetzt auch B ein endlich erzeugter K-Vektorraum sein. Und wir haben wieder zwei Skalarprodukte. F für V und G für B. Und wir haben einen Homomorphismus Phi, alles ist also genauso wie im Satz gerade. Und dann sagt uns der Satz ja, dass es dann eine eindeutig bestimmte Abbildung Beta gibt, die ein Homomorphismus in die andere Richtung ist und die diese interessante Rechenregel erfüllt. Da diese Abbildung eindeutig bestimmt ist, es gibt halt nur eine Möglichkeit, so ein Beta zu definieren, denn die Rechenregel legt das Beta fest. Das heißt aber, dass man dann jetzt zu jedem Homomorphismus Phi von V nach W eine solche Abbildung Beta findet, genau eine, die deswegen einen Namen kriegen kann, der mit Phi zu tun hat. So ähnlich wie wir ja zu bijektiven Abbildungen genau eine inverse Abbildung finden, die dann eben hoch minus 1 dran stehen hat. So ähnlich wollen wir das ja auch machen. Und wir wollen als Abkürzung für die adjungierte obendran so ein kleines Ab schreiben. Okay? Das heißt, immer dann, wenn Sie so ein Ab sehen, dann bitte einmal gucken, stimmt der Kontext? Haben wir da endlich erzeugte Vektorräume? Haben wir mindestens ein Skalarprodukt darum laufen und so, damit das alles Sinn ergibt? So, das heißt also jetzt, dass mit diesem Kontext V und B, Skalarprodukte, Homomorphismus, so eine adjungierte Abbildung damit unterwegs ist, Phi ab. Und es gibt einen Spezialfall, den wir in Zukunft oft angucken werden, dass nämlich in Wirklichkeit man nur einen Vektorraum hat und sich auch auf das gleiche Skalarprodukt bezieht. Man könnte ja auch den gleichen Vektorraum zwei verschiedene nehmen, aber machen wir da nicht, sondern wir nehmen nur eins. Und dann haben wir diese Rechenregel in vereinfachter Form. Man hat nämlich das gleiche Skalarprodukt F auf beiden Seiten stehen und es wandert nur quasi, was abgebildet wird. In dem einen Fall bildet man halt mit Phi ab und in dem anderen Fall bildet man mit der adjungierten ab. Und dann soll diese Rechenregel erfüllt sein. Das werden wir noch ordentlich ausixen. Da kommt jetzt noch einiges zu dem Thema, denn die adjungierte Abbildung hilft uns dabei, sehr konkret Zusammenhänge herzustellen zwischen Homomorphismen und Skalarprodukten und zwischen guten Basen im Sinne von zum Beispiel Basen aus Eigenvektoren und guten Basen im Sinne von Orthogonalbasis für eine Form oder so. Da sind das wichtige Hilfsmittel. Das ist so das Leitthema für die nächsten paar Resultate. Und um da einen Vorgeschmack zu geben, zeige ich Ihnen schon mal das nächste Lemma. Da fangen wir jetzt aber nicht an, das zu beweisen. Allein Teil A wäre mir jetzt schon zu sportlich. Das machen wir einfach ganz in Ruhe, alles am Donnerstag. Aber ich möchte jetzt schon mal die Teile mit Ihnen durchsprechen und auch schon mal auf ein paar Beweisideen hinweisen, denn dann ist es am Donnerstag einfacher, da wieder einzusteigen. Lemma 12.7 versammelt einfach haufenweise Rechenregeln. Die erste Rechenregel sagt, dass wenn man zweimal die atomierte Abbildung bildet, dass dann wieder die ursprüngliche Abbildung rauskommt. Das ist irgendwie gut. So, solche Rechenregeln mag ich. In Teil B sehen wir, dass das Adjungieren sich mit der Addition von Vektorraum-Endomorphismen verträgt. Wir gucken jetzt hier die ganze Zeit den Spezialfall an, dass man nur ein Skalarprodukt hat und einen Endomorphismus phi von V. Okay, also, zweimal Adjungieren heißt, man kriegt die ursprüngliche Abbildung, man hat Verträglichkeit mit der Addition von Endomorphismen, man hat auch eine Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation, allerdings hüpft da wieder unser Automorphismus Sigma rum, war ja zu erwarten. Dann kommt eine super interessante Beziehung zwischen den Kernen und Bildern von Phi bzw. der atomierten Abbildung. Und da spielen Senkrechträume eine Rolle. Und wie immer beim Thema Senkrecht ist die Frage, welches Senkrecht ist gemeint? Das Dualraum-Senkrecht oder das Bilinearform-Senkrecht? Und da wir hier vorhin mit dem Dualraum rumgetüdelt haben, ist auch erstmal, also könnte es erstmal beides sein, aber ich verrate schon mal vorweg, es geht um die Senkrechträume bezüglich F hier. Der Kern der Adjungierten ist dasselbe wie der Senkrechtraum des Bildes von Phi und umgekehrt. Das ist auch gut und hilfreich und nützlich, werden wir später benutzen. Und dann kommt noch was, nämlich dass Phi invertierbar ist, also ein Automorphismus von V, genau dann, wenn die Adjungierte das auch ist. Das wird auch nützlich sein. Sagt ja zum Beispiel was über Abbildungsmatrizen. Und ich habe gerade schon versucht anzudeuten, wie Matrizen jetzt später wieder in den Kontext reinkommen. Nämlich als Gramsche Matrizen bzw. Abbildungsmatrizen. Und die Idee wird bei mehreren dieser Rechenregeln genau das sein, was wir vorhin schon gesehen haben, nämlich dass man benutzt, dass F ein Skalarprodukt ist und deswegen regulär und dass man deswegen die Gleichheit von Abbildung zum Beispiel daran erkennen kann, dass die Differenz der Bilder auf jedem Vektor senkrecht steht. Diese Idee, die wir da vorhin schon mal benutzt haben, drüben rechts an der Tafel steht es noch, die kommt also wieder. Die werden wir in Lemma 12.7 nochmal brauchen. Am Anfang der nächsten Vorlesung, wenn wir anfangen, was zu beweisen, werde ich Sie da nochmal dran erinnern. Ich habe versucht, diese Idee einigermaßen transparent rauszustellen und werde das am Donnerstag auch genauso machen. Ich habe ein paar Beweise nochmal umgeschrieben, weil ich wirklich finde, dass man die mit dieser Idee besser versteht und die besser strukturieren kann. Ob das für Sie funktioniert, müssen Sie entscheiden und dann sagen Sie es mir bitte auch, ob sie mit dieser Idee gut klarkommen, denn man kann die Beweise auch anders führen. Ich finde es halt so besonders elegant. So, aber das ist ja auch Geschmackssache, ne? Elegant, nicht elegant, das sind doch die Wissensverteilungen. Okay, bis Donnerstag.